Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Irgendwann ist es wirklich so, dass wir nochmal die Outtakes und die Vorgespräche, die wir führen, auch nochmal aufzeichnen müssen und dann auch nochmal als Folge irgendwie absenden müssen. Ich glaube, das sind ja meistens die spaßigsten und manchmal auch sehr informativen Sachen. Hallo, liebe Sarah.
Guten Morgen, lieber Mike. Obwohl wir ehrlicherweise, Vorgespräche sind bei uns ja immer sehr schnell abgehandelt, ne? Aber immer besonders witzig.
Das stimmt. Und ich kenne dich ja seit ein paar Tage und irgendwie hattest du heute im Vorgespräch auch so ein leichtes Lächeln im Gesicht, als du das Thema vorgeschlagen hast, dass wir heute nochmal über Impulskontrolle reden wollen. Da war mir ziemlich klar, da ist nicht nur ein Need bei Sarah, sondern da ist irgendwas passiert, das das ausgelöst hat. Und weißt du, was ich mache? Ich bin nämlich ganz keck und ich habe so einen Verdacht. Und ich frage einfach mal, wie war dein Hundemoment der Woche?
Ja, hätte gepasst. Ja, aber ich wollte, ja, also dann müsst ihr jetzt zwei erzählen, ist auch blöd. Also eigentlich ist mein Hundemoment der Woche natürlich im Kontext mit Abby, die wir ja abgegeben haben.
Ja.
Aber die Idee für das Thema kam tatsächlich auch aus einem Moment.
Werde ich
vielleicht einfach gleich in das...
Ich entscheide mich immer für Abby. Das ist Stopp, was?
Ich entscheide mich immer für Abby.
Okay. Mhm. Na gut.
Soll ich direkt starten? Also Abby hat letzte Woche Freitag unser Zuhause verlassen. Ihre neue Familie ist gekommen. Wir haben eine Spazierrunde gemacht und dann sind die einfach weggelaufen. Und Abby hat nochmal so geguckt, so ey, was passiert? Weil wir hatten das natürlich vorher schon geübt, dass sie bei ihm an der Leine läuft. Also sie kannte das, dass ich mit alleine oder mit unseren Hunden hinten laufe und sie laufen vor. Das hatten wir alles jetzt schon oft gemacht, so dass das für sie jetzt erstmal nicht ungewohnt war. Und die sind dann letztendlich weggelaufen. Also ich habe mich natürlich schon noch von ihr verabschiedet, auf meine Art, für mich vielmehr. Und dann sind sie einfach losgelaufen. Und ich gehe davon aus, dass sie dachte, ich komme hinterher. Ja, und dann sind sie nach Hause gefahren und haben einfach alles richtig gemacht und haben sich viel, viel Zeit für Abby genommen, haben sehr viele Spaziergänge gemacht, aber auch jetzt nicht so viel, dass sie komplett überfordert haben, aber so, dass sie ganz gut, glaube ich, abgelenkt war. Sie liebt das ja, spazieren gehen. Sie sind auch mit ihr ans Wasser, was ja auch ihr Favorit ist. Und natürlich ist sie noch nicht richtig aufgetaut und hat so hier und da kleinere Themen noch, aber alles in allem, jetzt kommt mein Hundemoment der Woche, habe ich am zweiten Tag schon ein Video bekommen, wie sie frisst und sie trinkt. Und das war ja, da könnte ich jetzt heulen vor Freude, weil das war ja meine allergrößte Angst, dass uns das wieder passiert, dass sie in so eine, dass sie sich so in so eine Art Schockstarre fällt und dann wieder dicht macht und nicht frisst, nicht trinkt, sich nicht bewegt. Und das ist hier alles nicht der Fall. Also ja, sie bewegt sich sehr wenig in der Wohnung. Sie ist noch unheimlich vorsichtig und ich glaube, sie weiß noch nicht so richtig, wie das alles laufen soll mit dem Artgenossen. Ist es jetzt so, das ist halt kein Brösel. Ne? Brösel hat uns hier ja damals extrem geholfen, als Abby hier ankam. Der hat ja einfach gar keine Wahl gelassen, hat gesagt, wir spielen jetzt, mach dich mal locker, hier ist alles witzig. Aber die Hündin, bei der sie jetzt eingezogen ist, ist schon eine erwachsene Hündin und die ist schon viel sachlicher und viel ernsthafter. Und das ist mehr eine Koexistenz, aber ich kenne ja Abby jetzt auch sehr gut und ich weiß auch, dass sie bei erfahrenen Hunden, wie zum Beispiel auf eine Ronja, die genauso alt ist wie Izzy heißt die Hündin, mit der Abby jetzt zusammenlebt, diese Souveränität und diese Ernsthaftigkeit sind auch ein guter Leitfaden, an dem sich Abby gerne auch orientiert. Und wenn in einer unsicheren Situation eine Izzy vorläuft oder hingeht, dann ist das für Abby natürlich eine super Hilfestellung. Also so gesehen ist das genau das, was wir auch wollten. Aber dieses Abholen und sagen, hey, komm, lass uns ein bisschen toben, das kriegt sie jetzt von Izzy nicht, das muss sie jetzt alleine schaffen. Aber Jan, der neue Halter, und Vera, die neue Halterin, die beiden, die sind halt witzig mit Abby und lassen ihr eigentlich keine Chance zur Traurigkeit. Und ja, gestern hatte sie Geburtstag. Sie hat gestern ihren ersten Geburtstag gefeiert und bekam zum Frühstück Rührei. Und dann gab es abends nochmal einen extra leckeren bunten Teller. Und also die feiern die halt total und sind sehr, sehr verliebt. Und es nimmt wahnsinnig gute Züge an. Sie kuschelt auch schon mit den beiden. Und
also ist doch alles gut.
Ja, und das war ein Hundemoment der Woche, weil mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Also vor allem, als ich gesehen habe, wie sie frisst, das war für mich wirklich so der Moment, wo ich sage, boah, jetzt kann ich mich entspannen. Weil ich habe ehrlicherweise an dem Freitag den gesamten Tag durchgeheult, weil sie mir echt gefehlt hat. Und ja, ich habe an der Hündin sehr gehangen und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und als ich dann gesehen habe, wie sie da glücklich ist und frisst und super ankommt und da geht mir so das Herz auf und ich freue mich, dass wir das alles so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und das ist halt jetzt hier auch wichtig für alle, die Pflegestelle machen oder für alle, die einen Hund von einer Pflegestelle adoptieren möchten. Wenn ein Hund so sensibel ist und so fragil, wie Abby es war, lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, eine ganz sanfte Übergabe zu machen und mehrere Treffen. Das ist zwar viel Arbeit und kostet unheimlich viel Zeit und Mühe, aber es bringt uns allen nichts, es übers Knie zu brechen und am Ende vielleicht sogar abbrechen zu müssen oder in größere Probleme zu stürzen. So, ich meine, der Jan ist teilweise, weil er dann mal an einem Tag kein Auto zur Verfügung hatte, ist er sogar mit der S-Bahn von Overath bis nach Köln-Weiden gefahren, damit wir dann in den Wald fahren zum Spazieren, weil ich das an dem Tag nicht geschafft habe, nach Overath zu fahren, weil wir fahren im Schnitt eine Stunde eine Strecke. Weil das ist zwar theoretisch gar nicht so weit weg, aber mit dem Stau und allem bist du mindestens eine Stunde unterwegs und es hat Treffen gegeben, wo wir eineinhalb bis zwei Stunden sogar gebraucht haben für eine Strecke. Und das haben wir alles von allen Seiten sehr gerne gemacht, weil wir wussten, dass wir das wirklich tun sollten, um die optimalen Bedingungen zu schaffen für diese Übergabe von Abby. Und es macht sich jetzt bezahlt. Und man merkt das, ne? Sie weiß, bei wem sie ist. Sie kennt den Ort, sie kennt die Menschen. Sie hatte Zeit, sich in Ruhe, in ihrem Tempo zu öffnen, in einem Umfeld, in dem sie sich sicher gefühlt hat durch die anderen Hunde, in denen, also hier Bonnie, Mika und Ronja und mit mir. Das war der richtige Schritt. Und das hat sich jetzt gezeigt. Und das ist mein Hundemoment der Woche, dass ich einfach gedacht habe, ja, manchmal muss man sich eben doch eine Rippe, noch was aus den Rippen schneiden, weil es einfach hinten raus, und ich kann dir sagen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte oder wieder so gelaufen wäre wie beim letzten Mal, ging es mir wirklich jetzt nicht gut. Also es hat sich echt gelohnt. Das war eine gute Investition, die Zeit. Und für Jan und Vera ist das natürlich auch viel besser, weil die hatten auch große Sorge, ob das alles so klappt, nachdem wir ja wissen, wie Abby ist. Ne? Also, das dazu. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das war mein Hundemoment der Woche. Es war sehr ausschweifend, Entschuldigung dafür, aber das wäre jetzt auch in einer Minute, das wäre der Sache nicht gerecht geworden.
Absolut gut. Super gut. Mein Herz klopft laut, so viel kann ich sagen. Also, ist doch, guck mal, dann wünschen wir erstmal liebe Grüße und an die neuen Besitzer von Abby, und du bist in der Nähe, und falls irgendwas sein sollte, wissen die ja, wo sie hin müssen. Aber ich denke, das ist doch alles ein ganz anderer Schnack als
voll.
Das, was du sonst so erlebt hast mit ihr, und ich glaube, das macht Hoffnung und das ist doch richtig, richtig gut. Das hatte. Aber man sieht, das ist vielleicht auch für alle die mal in Erwägung ziehen möchten, Pflegefamilie zu werden, Pflegestelle zu werden, dass es eben sein kann, dass auch mal ein Hund eine ganz, ganz lange Zeit da ist, bis sich der Richtige findet. Das ist ein gutes Learning, finde ich auch. Und so seid ihr live dabei gewesen, mehr oder weniger, über viele, viele Wochen und Monate. Und und so kann es eben einfach auch gehen. Auch darauf muss man sich vielleicht ein bisschen einstellen. Und Corona ist auch vorbei, liebe Leute. Also das heißt, der Markt ist auch nicht mehr so leer gefegt, sondern es gibt halt wieder viele Hunde, die jetzt nicht so einfach vermittelt werden können. Etwas flapsig gesagt, zu Corona-Zeiten wurde ja alles genommen, was da irgendwie auf dem Markt war. Ne?
Ja, stimmt. Ja. Und die ganzen Vereine schreien gerade nach Pflegestellen.
Support,
also, ja, also es ist, das Sommerloch kommt jetzt auch noch. Also es macht es nicht einfacher. Wir brauchen dringend mehr Pflegestellen. Und ja, du hast recht. Die Wahrheit ist, das ist auch ein Teil des Deals. Ein Hund kann auch mal ein Jahr oder länger auf Pflegestelle sein, weil es nicht klappt oder so. Aber wenn man mit einem guten Verein zusammenarbeitet, ist man nie alleine. Also das ist das, was so wichtig ist. Du stellst, musst dich darauf einstellen, dass der Hund vielleicht nach 2 Wochen weg ist, aber vielleicht auch erst nach einem Jahr oder wie bei Abby jetzt nach 7 Monaten. Und dass es vielleicht dich sehr aufwühlt alles und anstrengend ist, aber es ist am Ende wirklich der Schritt oder das Sprungbrett in ein neues Leben für ein Tier.
Total, total. Ja. Schön.
Wie war dein Hundemoment der Woche?
So spektakulär nicht, aber dann doch ein bisschen. Also es gibt so eine Grundsatzentscheidung, dass, andersrum. Ich habe gestern so den Impuls gehabt, vielleicht wäre es ganz gut, einfach mal mit der Tochter so ein paar Sachen zu reparieren, so wie das Faddis halt einfach auch gerne machen. Da musste so eine Latte am Hühnerzaun neu gemacht werden. Dann gibt es 2 Holzstühle unten. Etwas weiter unten am Grundstück, die mussten auch repariert werden. Und da habe ich gesagt, komm, die war eh schon müde. Ich fahre jetzt einfach mit dem Aufsitzrasenmäher da runter und dann machen wir das so Step by Step. Und in der Regel ist es so, dass die Hunde hier oben bleiben und sich nicht bewegen oder zumindest also hier am Haus bleiben. Bilbo hatte ich natürlich an seiner sehr langen Schleppleine angekettet, was er nicht so richtig geil fand. Und da sind wir los. Habe dann festgestellt, dass diese Aufsitzrasenmäher ganz schön doof sind, wenn man Material mitnehmen muss. Es gibt nämlich zumindest bei diesem Modell keine Möglichkeit, irgendwo was abzulegen, sondern ich hatte irgendwie die Tochter vor mir stehen, habe gelenkt, Gas gegeben und hatte eine Bohrmaschine und Schrauben und Handwerkszeug so in unterm Arm geklemmt. Das muss ausgesehen haben. Ich hoffe, kein Professional Farmer hat uns hier gesehen. Und dann haben wir das so Step by Step gemacht, das sind wir ganz runtergefahren und das sind ja dann irgendwie zu den Stühlen und das sind dann schon ein paar Meter, also 400 Meter. Und auf einmal sehe ich Belly. Bella ist einfach mitgelaufen. Und das ist sowieso komisch, weil sie gerade eine wahnsinnige enge Beziehung zu unserer Tochter und umgekehrt aufbaut. Also völlig crazy, ganz, ganz anders, als es sie jetzt die ganzen letzten 3 Jahre war. So, und dann habe ich irgendwie das getan, was dann eben Fadi ist auch so tun, den Stuhl repariert und der Hund und das Kind waren am Strand und liefen und liefen und liefen und liefen und waren versunken in Steine suchen.
Ach, das ist so schön, ne? Wie die Hunde das dann nachmachen, was die Kinder machen. Die gucken ja dann auch die Steine.
Die gucken auch, weil was hat es? Was will es?
Was will es? Was ist es?
So, ja, was ist es? Und das war einfach so ein schönes Bild, weißt du, einfach erst einmal eine total neue Situation. Also Bella so die Aufpasserin eigentlich, ne? Also schon irgendwie geguckt, hast auch gemerkt, dass wenn es zu nah ins Wasser ging, dann wurde sie auch immer so, kam sie so ein bisschen näher. Und das war auch klar zu verstehen, dass Tochter hat dann verstanden, oh, ich gehe da mal ein bisschen mehr mit, aber da ist ein bisschen hoch. Also es war eine neue Situation, aber auch total harmonische Situation. Weil ich gemerkt habe, guck mal, also erstens kann die Tochter selbstständig einfach auch ein bisschen weiter weggehen und alles gut. Und du hast einen sehr verlässlichen Hund, der sich das alles anguckt und als Hofhund auch dann da seinen Job macht und so ein bisschen die Aufpasserin macht, aber auch so Freundin ist, also beides, so alles in allem. Und dann guckte meine Tochter so, weiß ich nicht, das war vielleicht 3,5 Meter irgendwie so hoch und dann habe ich gewunken und dann war sie auch gewunken und hat so gesagt, oh, alles klar, oh, warte mal, hoch, ich muss zurück. So nach dem Motto, okay, das ist jetzt doch sehr weit und das war sehr, sehr süß. Naja, dann habe ich noch einen Versuch gemacht, der ging dann daneben. Ich habe dann gedacht, komm, jetzt kann ich ja vorne den Hund auch noch draufsetzen, der kann ja mitfahren.
Oh Gott, probier's nicht mal. Wo vorne?
Naja, vorne auf der Haube irgendwie.
Also Mike.
Und
stell dir vor, die fällt runter. Kann auch nur ein Mann machen, sowas. Entschuldigung, jetzt gehe ich voll in die Klischeeschublade. Wie kannst du denn den Hund auf die Haube? Das könnte mein Mann auch so machen.
Also ich sehe sehr viele Frauen auch, die auf Traktoren hier.
Ja, ich wollte gerade eben noch schimpfen, hast du gesagt, dass was Väter so machen, Sachen reparieren. Wollte ich schon fast schimpfen, sagen, ja, ich repariere auch Sachen. Aber jetzt mit dem Rasenmäher musste ich auch nochmal die Klischee-Schublade
vollkommen öffnen. Klar. Lass uns die Schubladen aufziehen. Nein, auf jeden Fall Das hat sie dann aber nicht mitgemacht. Also sie hat so, das war schon, also ich übe es mit ihr so ein bisschen. Männer machen das ja. Und ich übe es mit ihr so ein bisschen die Impulskontrolle, dass sie dann auch da sitzen bleibt. Mal gucken, ob das funktioniert. Noch nicht so sicher.
Boah, ich krass, glaube, ja. Aber bau doch da was drauf.
Es gibt eine Möglichkeit, ich muss das mal alleine erstmal mit probieren. Es gibt schon die Möglichkeit, da ist so eine Fläche vor mir, da kann sie super locker sitzen, ist auch geschützt vor Wind und so. Also das wäre eigentlich die perfekte Stelle. Da stand jetzt nämlich die Tochter drauf. Was anbauen ist da schlecht, weil es alles massives Plastik ist. Das ist schwierig. Ankleben vielleicht. Mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Aber erstmal muss sie ja auf das Ding drauf, während der Motor läuft. Das ist ja schon mal die erste Hürde. Ich hatte auch keine Leckerlis dabei, nichts, gar nichts. Es wäre die reine. Also, sie hat es probiert und es war auch so: Ja, ich gucke mir das mal an, durch und gefallen.
Aber kannst du nicht in die Motorhaube mit so einem Blechbohrer einfach vier Löcher reinmachen und dann so ein Körbchen montieren da drauf und dann ein Kissen reinlegen? Also, das würde ich jetzt so machen.
Das ist ein Aufsitzrasenmäher. Also, ich meine, das.
Ich weiß es nicht. Ich sage, schick doch mal bitte ein Foto von deinem Aufsitzrasenmäher mit Bella drauf, mit Bella drauf. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Training.
Das wird sehr lustig werden. Also die Impulskontrolle, die wird auf jeden Fall herausgefordert werden. Ich bin sehr gespannt, um die Brücke mal zu schlagen, wie du auf das Thema heute nochmal gekommen bist und was sich dahinter verbirgt.
Also es ist ja ein Thema, was jeden Hundetrainer ständig verfolgt, Impulskontrolle. Ne? Das ist ja ein großer Teil unserer Arbeit als Hundetrainer, mit den Menschen zusammen die Hunde da zu unterstützen, dass sie halt eben lernen, nicht jedem Impuls einfach nachzugeben und immer loszusprinten, zu bellen, zu attackieren, zu machen, zu beißen, zu reagieren auf alles, um stabiles Inneres zu haben als Hund, musst du halt eben auch gewisse Impulse kontrollieren können. Das gilt ja auch für uns Menschen so, das ist ja normal, das braucht's immer. Aber mir fällt immer wieder auf, dass, oder das ist so eine Entwicklung vielleicht auch in den letzten Jahren, die auf der einen Seite positiv zu bewerten ist, auf der anderen Seite irgendwie dann schon auch wieder kritisch sein kann. Wir neigen immer mehr dazu zu sagen, wir wollen ja gar nicht uns so über die Hunde stellen, wir wollen die gar nicht so dominieren, wir wollen die gar nicht so viel maßregeln, wir wollen ja eine Freundschaft, wir wollen eine Partnerschaft. Und das ist grundsätzlich natürlich total super, weil das ist alles besser, als es früher war und es ist alles besser, als es an vielen anderen Stellen auf der Welt ist. Deswegen freue ich mich da sehr drüber, dass grundsätzlich unsere Einstellung so ist. Aber um zu einem Hund fair zu sein und um einen Hund mit allem, was man hat, ihm das Leben so leicht wie möglich zu machen, müssen wir manchmal halt auch streng sein, auch wenn es keinen Spaß macht. Und wir müssen uns vielleicht durchsetzen und wir müssen vielleicht auch sehr konsequent und auch mal klar werden. Und wenn ich sage klar werden, dann ist das der schöne Begriff, der mit dem alle gut umgehen können. Aber ich meine damit vielleicht auch mal eine Ansage machen, also auch mal zu korrigieren ein Verhalten. Und das mögen Menschen nicht so gerne. Und ich merke das. Und es wird immer schwieriger, Menschen dazu zu bewegen, zu sagen, jetzt musst du aber mal langsam dich durchsetzen hier. Na, jetzt muss das doch mal ein bisschen strenger werden. Jetzt musst du doch noch mal eine Schippe drauflegen. Und natürlich ist das ja total abhängig davon, über welchen Hund wir hier sprechen. Weil das Maß der Korrektur, das Maß der Klarheit, die es braucht, ist ja total individuell. Es gibt Hunde, die brauchen es sehr, sehr klar und die hinterfragen auch immer wieder und die diskutieren vielleicht sogar oder sind sehr unsensibel und reagieren nicht gut auf Ansprache oder Korrekturen. Und dann gibt es andere, die brauchen gar nicht viel. Da reicht es vielleicht, die Stimme zu erheben oder den Hund anzutippen, damit er schon sagt, oh, alles klar, verstanden. Naja, und natürlich ist es für Menschen, die einen sehr sensiblen Hund haben, ein bisschen einfacher, auch mal zu korrigieren, als für Menschen, die einen nicht ganz so sensiblen Hund haben, weil man da vielleicht dann doch auch ein höheres Maß an Klarheit anwenden muss. Und das ist wiederum schwierig, ne? Weil, und jetzt wieder, um zurück auf die Impulskontrolle zu kommen. Ich habe also einen Hund, der schießt impulsiv in irgendetwas rein. Und das kann ja alles Mögliche sein. Der rennt willkürlich irgendwelchen Bällen hinterher, die vielleicht gar nicht seine sind, sondern vielleicht von Kindern, die gerade spielen. Vielleicht Impulskontrolle, wenn wir jetzt die ganz das Ende der Kette nehmen, dann ist es das Hinterherrennen, wenn man einen Hasen oder Wild sieht. Also der Impuls zu jagen, ja, das ist auch ein Impuls, der Auslöser grundsätzlich. Ich sehe ein Kaninchen oder ein Reh und ich habe den Impuls, jetzt loszurennen und in mein Jagdverhalten überzugehen. Und diesen Impuls zu kontrollieren, ist ja wahnsinnig schwierig für einen Hund. Und wenn ich aber jetzt schon nicht meinen Hund kontrollieren kann, dass er nicht einem Ball hinterherjagt oder einem Roller oder dass er nicht losrennt, nur weil ein Leckerchen zu Boden fällt und er löst jetzt sein Kommando oder wir laufen im Fuß und er sieht einen Artgenossen oder wir kreuzen auf dem Weg Artgenossen und er kann dem Impuls dahin zu preschen und mal am Po zu schnüffeln nicht standhalten, dann wird er das den Impuls zur Jagd schon gar nicht in den Griff kriegen. Worauf ich hinaus will, ist, das Thema Impulskontrolle hat einen riesengroßen Rattenschwanz. Wir fangen ja immer, also wir sollten ja beim Hundetraining optimalerweise, wenn es gut läuft, fangen wir ja immer klein an, bei den leichten Aufgaben. Und dann kriegen wir die gut in den Griff und dann gehen wir in die nächste Schwierigkeitsstufe. Und so arbeiten wir uns vor. Ich würde ja niemals losgehen und sagen, so, mein Hund ist jetzt eine Woche bei mir, egal wie alt er ist, ich mache jetzt mal Anti-Jagd-Training. Klar. Das läuft, kannst du parallel immer gerne machen und was steuern, wenn du einen Hasen siehst. Aber gezielt würde ich jetzt mal sagen, wir üben jetzt mal erst Impulskontrolle im ganz einfachen, also nicht allzu viel Ablenkung. Mein Hund ist gut gelaunt, mein Hund ist gut drauf, er ist konzentriert. Ich habe einen klaren Plan und meine erste Impulskontrolle-Übung wäre eine Freiablage. Mhm. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Hier würde ich zum Beispiel hergehen und sagen, ich bringe meinen Hund ins Kommandoplatz, damit mache ich, oder ins Sitz. Ich mache es ihm damit einfach, weil er jetzt schon mal eine Aufgabe hat. Das bringt ihn ja sowieso schon mal in eine Arbeitssituation hinein. Wenn ein Hund in Bewegung wäre und letztendlich über seinen Körper gerade frei bestimmen kann, ist es ja noch viel schwieriger, einem Impuls zu widerstehen, als wenn er sowieso gerade in einem Kommando ist. Also heißt, die Freiablage ist in diesem Fall eine Hilfestellung schon. Ich bringe also meinen Hund ins Kommandositz oder Platz. Optimalerweise ist es Platz. Wir haben letzte Woche schon festgestellt, ist es beispielsweise ein sehr junger Hund mit einem ganz nackigen Bauch oder ein Podenco, ein Hund, der nicht gerne liegt, dann kann das von mir aus auch ein Sitz sein. Das können die auch gut stabil halten. Und dann fange ich an, erstmal nur von meinem Hund wegzugehen und wieder hinzugehen. Der erste Impuls für einen Hund, der das nicht kennt, ist, ich gehe da mit. Oder wenn mein Mensch sich bewegt, dann darf ich mich ja auch zu bewegen. So, das kontrollieren wir als erstes. Dann als nächstes kontrollieren wir, dass ich in die Hocke gehe. Mein Hund hat aber schon gelernt über die letzten Wochen und Monate, wenn mein Mensch in die Hocke geht, dann kann ich da hinrennen. Meistens streichelt er mich dann oder es gibt ein Leckerchen. Der Impuls ist also wieder auflösen. So. Hier kann ich wieder anfangen zu sagen, nein, du musst jetzt diesem Impuls standhalten. Nein. Als nächstes gehe ich her und fange an zu klatschen. Wenn ich klatsche als Mensch, dann ist das doch ein Locken. Mein Hund ist aber im Kommando, er muss also wieder einem Impuls standhalten. So steigere ich das. Als nächstes werde ich anfangen, Bälle an meinem Hund vorbeizurollen und zu sagen, ja, da rollt ein Ball, ich weiß, aber du bist im Platz und du bleibst bitte liegen und du kontrollierst deinen Impuls, diesen Ball hinterher zu laufen oder zu hechten und so weiter. Das kann ich jetzt stundenlang so weitermachen. Und dann als nächstes, wenn wir das also stabil trainiert haben in der Freiablage, mein Hund sich damit halbwegs wohlfühlt, ich merke, dass der auch so ein bisschen gar nicht mehr so kämpft mit sich, nicht immer so auf dem Sprung ist, sondern schon wirklich verstanden hat, okay, da passiert jetzt gerade ganz viel. Meine Aufgabe ist hier liegen bleiben. Ich beobachte das, ich bin natürlich total wach, aber ich muss hier widerstehen. Dann haben wir schon eine super Grundlage. Und das nehme ich jetzt mit in meine Fußarbeit, in meinen Freilauf, überall mit hin. Und ich provoziere solche Situationen und kontrolliere die Impulse meines Hundes. Heißt, ich bin beispielsweise an der Leine und zu kontrollieren, den Impuls zu einem Artgenossen hinzurennen, ist Impulskontrolltraining. Ich kann meinem Hund hierbei auch helfen. Ich kann auch sagen, okay, wir sind in einer Begegnung mit Artgenossen. Mein Hund neigt dazu, dann immer ganz plötzlich in die Leine zu knallen und darüber zu hechten. Ich hole mir den jetzt schon mal auf die andere Seite. Ich mache die Begegnung so, dass ich zwischen mir und meinem Hund bin. Ich wiederhole vorher noch mein Kommando. Ich hole mir noch mal seine Aufmerksamkeit. Und wenn er seinen Impuls kontrolliert, beziehungsweise wenn ich sehe, er denkt drüber nach, ermahne ich ihn schon mal und sage, Fuß. Und wenn er dann seinen Impuls kontrolliert hat, bestätige ich ihn. Hast du toll gemacht, super. So kann ich jetzt in einer Begegnung schon mal Impulskontrolle trainieren. Ich kann das überall mit rausnehmen, weil wenn ihr genau drüber nachdenkt, auch ohne Kommandofuß, also selbst wenn mein Hund im Freilauf ist, kann ich hergehen und sagen, du läufst trotzdem nicht zu dem Kind, was gerade da hinten Ball spielt. Du darfst trotzdem nicht einfach in einen Ball reinbeißen, ohne meine Erlaubnis. Das sind alles Dinge, die kann ich üben. Das ist alles Impulskontrolle. Und das muss ich, so gut ich kann, super, super viel in der Basis ganz stabil arbeiten, um nachher in diese ganz schwierigen Bereiche reinzukommen. Mein Hund ist im Freilauf, sieht einen Artgenossen, will losrennen, ich bremse den ab oder ich rufe ihn ab. Wie soll ich denn diese Situationen, die wirklich schwierig sind, kontrollieren, wenn ich das nicht schaffe, dass der im Platz liegen bleibt, wenn ich da einen Ball rollen lasse oder wenn da ein Artgenosse vorbeiläuft? Hier ist er ja schon super konzentriert und sogar im Kommando. Was ich hier nicht schaffe mit meinem Hund, das schaffe ich im Freilauf schon gar nicht. Wir müssen den Nahbereich sehr, sehr stark im Griff haben. Ja. Alles das, was wir gut kontrollieren können. Und das ist der Grund, warum ich heute dieses Thema so gerne besprechen wollte. Diese Arbeit, diese Übung, wir haben ja letzte Woche haben wir das schon ein bisschen angeschnitten, die wird so ungern gemacht und die ist so langweilig, die ist so immer wieder dasselbe. Nein, dann mach's dir halt witziger, dann bau halt andere Schwierigkeiten ein, treib's halt in die Höhe, helf deinem Hund in dieser wirklich aufregenden Umgebung gut zurechtzukommen. Du verlangst echt viel und du willst ja auch nachher eine Kontrolle haben, du willst einen Hund haben, der souverän und entspannt in diesen Situationen ist, dann müssen wir ihm helfen. Und da kommen wir nicht drum rum, um diese ganz starken Impulskontrollstrainingseinheiten, die müssen wir wirklich trainieren, wiederholen. Und ich weiß, dass das nervt. Aber wer lernt denn eine Sportart, ein Instrument, alles, was wir uns aneignen, müssen wir wiederholen? Wir ja, und der Hund soll es nach 2 Wiederholungen können.
Ja, aber das ist genau das, was natürlich unbequem ist und was wir aber auch immer wieder so oft gesagt haben, und ich bin total bei dir, das beginnt ja im Nahbereich, das beginnt ja zu Hause. Also gestern so eine Situation gehabt, wo Pelle irgendwie, weil er einfach, wenn es Fressen gibt, dann ist mit Impulskontrolle ciao. Also der Labrador-Anteil in ihm, mutmaßlich zumindest, dreht dann völlig durch. Und dann boxt er auch alles auf die Seite, also ohne dass er das jetzt irgendwie, dass das Instinkt, das ist noch nicht mal so irgendwie geh weg, sondern das ist wirklich einfach so, ich muss dahin. Und da passieren halt eben einfach nicht nur bei den Hunden manchmal Unfälle, sondern einfach auch beim Mensch. Und gestern ist es dann auch wieder so gewesen, dass er dann irgendwie meine Frau auf die Seite gedrängt hat, irgendwie so Richtung Türrahmen, also völlig weird, wo ich gesagt habe, so mein Freund, jetzt mal 3 Gänge zurück, jetzt fangen wir mal an. Wieder. So. Und das sind so Dinge, die, ne, oder dann dein Lieblingsbeispiel, wir kommen nach Hause und der Hund springt an uns hoch und schmeißt sich dagegen und wir loben ihn noch dafür und sagen, ach, das ist ja schön, dass ich wieder da bin und doch, ist so schön, wieder dich zu sehen. Toll, machst du das. Und der Hund sagt so, ja, ey, wo warst denn du? Spinnst du? Kleines Missverständnis. Nein, also, diese Dinge beginnen, glaube ich, wirklich im Nah-Bereich und können auch im Zweifel wirklich gefährlich werden. Also wir müssen noch nicht mehr darüber nachdenken, dass ein Hund seinen Impuls nicht kontrollieren kann und fegt über die Felder, rennt über die Bundesstraße und ist plattgefahren, weil er einem Reh hinterherläuft. Nicht nur, dass der Hund platt ist, wer weiß, was da sonst noch so passieren kann. Mhm. Also ich glaube, diese großen Visionen, die man da so hat, oder diese Bilder, ja, klar, die sind wichtig und auch natürlich daran muss man arbeiten. Aber ich glaube, wenn man im Kleinen nicht arbeitet, wenn man nicht die Grundlagen bildet und eben Hundeschule Punkt 1, Punkt 2, aber auch zu Hause regelmäßig arbeitet, wird es mit den Großen auch nichts, ne? Weil das natürlich auch nochmal viel, viel, viel schwieriger ist für einen Hund, sich wieder runterzudämmen, wenn, also ich sage jetzt, mach jetzt mal das Worst-Case-Szenario auf, du hast einen Jagdhund und aus dem Gebüsch springt ein wunderschönes, junges Reh und sagt, hey, ich flüchte mal. So, und was passiert dann? Das ist natürlich das Szenario, das man dann immer so hat. Oder aber auch, es reicht ja schon manchmal aus, wir kennen es auch in den Städten, Hundebesiedlung wahnsinnig eng, Menschenbesiedlung wahnsinnig eng, Ampelsituation, auf der anderen Seite ist ein Hund und auf der anderen Seite ist ein Hund und plötzlich zieht der Hund nach vorne und will zum anderen Hund. Und der Besitzer samt Hund hängt mitten auf der Straße. Alles schon gesehen. Und ja, und da wird es dann natürlich besonders kritisch. Also ich meine, im ländlichen Raum hast du vielleicht noch mal einen Platz, das ist noch ein bisschen mehr, es ist noch etwas gechillter alles. Heißt aber nicht, dass man weniger dran arbeiten muss. Aber spätestens für alle, die in den Städten leben, ich glaube, da ist man echt gut beraten, rechtzeitig und viel zu tun.
Hm. Ja, und das Beispiel, was du jetzt genannt hast im Häuslichen, also beispielsweise das Anspringen, wenn man wieder nach Hause kommt, jetzt mal unabhängig von der Motivation des Hundes, ne, ob er dich jetzt korrigiert oder tatsächlich einfach nur sehr aufgeregt ist, ist eigentlich jetzt erstmal zweitrangig, der Impuls an dir hochzuspringen. Ne, das ist das, ich will gar nicht die Freude des Hundes kaputt machen, darum geht's nicht. Es geht nur darum, kontrollier deine Emotionen, kontrollier dein Verhalten. An jemanden hochzuspringen, das findest du 2 von 10 Mal gut. So war bei die anderen 8 Mal, hattest du vielleicht ein Baby im Arm, hattest du vielleicht Einkäufe im Arm, hattest du vielleicht eine ganz saubere neue Jacke an, hattest du vielleicht eine, so eine Strumpfhose an, wo wenn so eine gerade drüber geht, Strumpfhose kannst du wegwerfen. Der Hund kann an dir hochspringen. Das ist für mich in Ordnung, wenn Hunde an Menschen hochspringen, vorausgesetzt, die Menschen haben das dem Hund vorher erlaubt. Also, oder den Hund gebeten, hochzukommen und gesagt, komm her. Dann ist das für mich komplett okay. Es geht mir nur darum, der Hund entscheidet das nicht. Und dabei geht es nicht um Dominanz und Macht und bläh, gar nicht. Es geht nur darum, ich möchte das kontrollieren können, weil wenn das ein kleines Kind ist und mein Hund hat gelernt, du, wenn ich mich freue und einer kommt und ich finde den toll, dann darf ich ja an dem hochspringen, dann kann es halt auch ein kleines Besuchskind sein. Es kann auch ein alter Mensch sein. Es kann jemand sein, der gerade eine Verletzung am Fuß hat und nicht stabil steht und dann hinfällt. Es geht nicht. Wir können das, es geht nicht. Und das gilt für ganz viele Dinge und auch die Situation mit dem Kaninchen und dem Reh. Und dafür muss ich noch nicht mal, ja gut, hast du noch einen Hund, der sehr, sehr jagdlich orientiert ist, macht das nicht einfacher. Aber jeder Hund bringt ein gewisses Maß an einem ganz normalen Jagdinstinkt mit und einem Jagdbeutefangverhalten ist in jedem Hund zu einem gewissen Maß drin. Es gibt Hunde, die kontrollieren, da ist es ausgeprägt, bei anderen weniger. Und es gibt auch Hunde, die sind gar nicht in der Lage, jagen zu gehen, weil sie körperlich zu sehr eingeschränkt sind. Aber der Impuls ist da und um den geht's mir. Es geht mir eigentlich nur um den Impuls und es geht mir darum zu sagen, ja, stopp. Und ich möchte, dass mein Hund das so lange trainiert hat in der Basis, dass er in der Situation sagen kann, okay, scheiße, ich hatte echt Bock, ich atme tief durch, alles gut, ich bleib hier. Und wenn das passiert, dann hast du alles erreicht. Nur auf dem Weg dahin, also du wirst, man fängt nicht da an. Das ist vor allem, wenn es in der Basis noch nicht steht. Und das Ding ist, die Basis, das ist immer wieder so schön im Hundetraining. Man sieht, dass man bei der Basisarbeit sehr viel automatisch geht das hinten raus. Also es ist, wenn du in der Basis ganz, ganz stark stabil trainierst, dann läuft das hinten raus fast smooth. Du hast dann gar nicht mehr diesen Riesenstress. Das verläuft ein Stück weit da rein. Natürlich musst du auch da arbeiten und du wirst auch da trainieren müssen. Aber es ist ja ein ganz anderes Maß und eine ganz andere Grundlage. Und ihr habt ja schon ganz anderes Verhältnis, andere Vokabeln und andere Werkzeuge zur Hand. wenn ihr das in der Basis schon stabil gebaut habt. Und diese Basisarbeit, die ist so wichtig. Und Hundeschule einmal die Woche oder zwei oder wegen mir auch dreimal die Woche reicht einfach nicht. Es ist ja auch eine andere Situation in der Hundeschule. Da ist noch die Trainerin, dann sind die anderen Hunde. Früher oder später kennt dein Hund auch die anderen Hunde alle und weiß auch schon, wenn er da hinkommt, ja, das ist die Sache mit der Freiablage, machen wir. Das ist die Sache mit Impulskontrolle. Jetzt wirft die Frau wieder den Ball, ich darf den nicht holen, alles klar. Ja, die Hunde werden früher oder später auch diese Hundeschulsituation entlarven. Also dreimal die Woche in eine Hundeschule zu gehen, ist toll. Aber wir müssen im häuslichen Bereich üben. Wir müssen draußen auf dem Spaziergang üben. Und das ist so anstrengend, weil wir, wenn wir spazieren gehen, eigentlich abschalten wollen und wir wollen uns ein bisschen entspannen. Und dann ist das so viel Arbeit, ja. Du solltest auch immer den richtigen Zeitpunkt wählen für dein Training. Wenn du gerade völlig erschöpft und gestresst bist, dann solltest du sowieso am besten nicht trainieren. Dann machst du Schadensbegrenzung, indem du eine Schleppleine drauf machst oder du gehst an einen Ort, wo nicht viel passiert, so dass du in Ruhe deine Seele baumeln lassen kannst und eine gute Zeit mit deinem Hund hast. Aber trotzdem brauchst du halt viele, viele, viele Wiederholungen, um deine Arbeit zu stabilisieren und zu festigen, damit der Hund auch irgendwann generalisiert und einfach sagt, ich frage einfach mal, weil du wirst es wird tausende Situationen geben, in denen dein Hund seinem Impuls standhalten muss und du wirst sie natürlich nicht alle durchspielen können, aber wenn dein Hund 150 verschiedene Situationen mit dir gemeistert hat, dann irgendwann generalisiert dein Hund und fängt an, das zu übertragen auf andere Situationen. Und das Maß an Wichtigkeit, wie wichtig ist deinem Hund, einem Ball hinterher zu rennen. Es ist natürlich einem Malinois, der ein richtiger Ball-Junkie ist, viel wichtiger als jetzt dem Berner Senn, der vielleicht Ballspielen ohnehin nicht besonders spannend findet. Okay, man muss es angleichen. Dem einen Hund ist es wichtiger, irgendwie die Grillreste von der Wiese aufzuheben. Alles das müssen wir durchspielen. Und wir arbeiten uns erstmal eine stabile Basis an und arbeiten uns dann vor. So, und was jetzt ganz wichtig ist, ist dann auch zu sagen, mir ist das richtig wichtig. Und ich sehe das immer wieder und es fällt mir zunehmend schwer, ruhig zu bleiben auch dabei, dass Menschen wollen, dass Hunde funktionieren und selber investieren sie aber nicht wirklich viel. Und das finde ich, oder nicht genug, so dass es für den Hund am Ende immer nur so mit Misserfolgen ausgeht oder mit einem frustrierten Halter, was ja auch eigentlich für den Hund eine Strafe ist, genau genommen. Der ist ja nicht doof, der spürt das. Und dabei hatte der Hund keine gute Unterstützung. Und das finde ich dann, da tue ich mir echt schwer mit. Also, und diese Klarheit, von der ich eben sprach, die spielt hier eine Rolle. Setzt dir ein Ziel. Überleg dir, was dazu nötig ist, deinem Hund verständlich zu machen, dass es dir wichtig ist, dass das jetzt läuft. Und dann setzt du das durch. Und dann arbeitest du das so lange, bis dein Hund genau verstanden hat, was du von ihm möchtest. Und er weiß, was passiert, wenn er sich nicht an die Abmachung hält. Beispiel, Freiablage. Ich sage Platz, mein Hund löst das Platz. Dann stehe ich nicht da und sage, ach, Mensch. Jetzt hat er schon wieder das Platz gelöst. Ach, das ärgert mich jetzt so sehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. So. Oder ich lasse den dann laufen und schnuppern. Oder ich gehe hin und sage, ach Mensch. Und dann muppel ich den noch mal kurz. Ja, was ist das für eine Hilfestellung für deinen Hund? Was lernt er jetzt? Nichts lernt er, außer dass du ein Luffy bist. Schnapp dir den Hund und sag, was? Platz war angesagt. Zurück. Auf den Platz, wo ich dich eben hingelegt habe. Genau da. Und da legst du dich jetzt hin, Donnerwetter. Und fürs Wiederhinlegen gibt es natürlich keine Wurst. Hast du dir nicht verdient.
Also ihr merkt schon, es gibt Situationen, da gibt es bei Sarah und bei Hunden auch keine weitere Demokratie mehr, sondern da wird auch nicht abgestimmt, sondern da ist dann Top-Down angesagt. Was ich aber vielleicht auch noch ergänzen möchte, ist, dass es durchaus auch Hunde gibt, die ob ihrer DNA teilweise auch zu Dingen nicht fähig sind. Die machen halt Dinge, die zu ihrer Rasse passen. Also Jagdhunde zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, wirklich auch Hunde, wo du immer wieder da an deine Grenzen kommst und wo die Impulskontrolle schwierig ist, wo es auch sein kann, dass man vielleicht des Öfteren auch mal die Leine braucht. Nicht jeder Hund kann andauernd von der Leine abseilen. Nicht, muss es auch nicht, weil ich glaube, der Weg dahin, zum Beispiel, also lass uns 2 Minuten über die Champions League reden. Also wenn der Jagdtrieb so groß ist, dass ein Hund wirklich für die Jagd eingesetzt werden kann und muss. Und ansonsten ist es wirklich einfach auch schwierig, als Otto-Normalverbraucher, ich rede jetzt nicht von der Jagdhundeausbildung, das ist ein ganz anderer Schnack. Und die ist übrigens richtig hart. Ich glaube, den Anspruch zu haben, dass das immer zu jeder Zeit funktionieren muss, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, du hast immer ein gewisses Restrisiko. Auch bei verschiedenen Hunderassen. Ich erlebe das hier bei dem Herdenschutz zum Beispiel. Die 100%ige Verlässlichkeit sehe ich nicht. Du wirst immer Situationen haben und auf die muss man sich einstellen. Das heißt nicht, dass es jetzt der Freifahrtschwein ist, faul zu werden. Ich glaube, es bleibt immer ein gewisses Restrisiko, wenn man sich einen Rassehund anschafft und wenn man einfach da eine DNA auch drin hat.
Bei jedem Hund, also unabhängig von der Rasse, unabhängig von der Herkunft, hast du ja immer gewisse Anteile, oder das ist ja auch, hat auch viel mit dem Charakter des einzelnen Hundes zu tun, wie wichtig ihm Dinge sind. 100% würde ich auch nie, ich würde nie sagen, da ist einer 100%, aber ich kenne durchaus Beispiele, wo Hunde unabhängig von ihrer Rasse, ob das jetzt Jagdhunde sind oder nicht, zu 100% zuverlässig funktionieren. Trotzdem würde ich immer sagen, Klammer drum machen, weil vielleicht ist dieser eine besondere Fall noch nicht eingetreten, an dem er dann doch gesagt hätte, nee, jetzt ist mir das doch wichtiger oder ich kann gerade dem Impuls doch nicht standhalten. Aber es geht mir auch gar nicht um die 100%. Es geht mir nur um eine Wahrscheinlichkeit grundsätzlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Hund aus einer jagdlichen Situation abrufen kann oder abbrechen kann, die steigt mit meiner guten Basisarbeit massiv, elementar. Wenn ich einfach gar nichts mache, passiert auch gar nichts. Ist ja logisch. So, und wir haben, egal wo wir wohnen, ob wir ländlich wohnen, städtisch wohnen, ist egal. Wir haben immer Dinge, die für Hunde interessant sind, weil Gott sei Dank haben die ja auch eine Meinung. Gott sei Dank sind das jetzt auch einfach Lebewesen mit Emotionen und mit Gefühlen und mit Neigungen und mit Instinkten und Impulsen. So, und viele Dinge sind okay und viele Dinge sind nicht okay, aber am Ende haben wir die Verantwortung zu tragen. Für den Hund, für das Umfeld, für die Wildtiere, für alles. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, eine gewisse Kontrolle über dieses Tier zu haben, ja. So gut es eben geht. Und das ist natürlich, wie erfolgreich man damit ist, hängt von ganz, ganz vielen Parametern ab. Bestimmt auch unter anderem darum, welches Potenzial bringt mein Hund mit und wie wichtig sind ihm Dinge. Es gibt ja einfach auch ganz viele Hunde, die sagen, eine Maus, süß, fertig. Gibt aber auch einfach sehr viel mehr Hunde noch, die sagen, eine Maus hole ich mir jetzt. Und so weiter. Oder die, wenn sie Futter irgendwo liegen sehen, einfach den Impuls haben, das fressen zu wollen und dann hinrennen und es fressen. Und wie willst du ein Giftköder oder ein Anti-Giftköder-Training mit einem Hund aufbauen, der zero irgendeinem Impuls standhalten kann? Wir kennen es doch. Wir kennen doch die Hunde, die einfach sagen, da muss ich einfach schnell fressen. Dann schlinge ich das einfach am Stück runter, was immer ich da gefunden habe, weil der holt mir das ja wieder aus der Schnauze raus.
Ich so bin manchmal ein Hund, merke ich.
Weil so funktioniert es ja nicht. Ne? Und das ist ja genau, die Menschen, die zu mir in die Hundeschule kommen, die wünschen sich ja genau das. Sie wollen eine gewisse Kontrolle über Dinge haben. Die wollen nicht, dass der Hund einfach losrennt, abhaut, dass er irgendwie wiederkommt, wenn man es ihm sagt, dass er nicht willkürlich irgendwo reinbeißt, irgendwen jagt oder auch in Kontakt mit Artgenossen Impulsen widersteht. Der soll leinführig sein, der soll nicht irgendwelchen Unrat fressen oder irgendwelche Kadaver, die am Wegesrand liegen. Und alles das bedingt Impulskontrolle.
Schon
und das ist der Grund, warum ich heute darüber reden wollte, weil wenn wir diese Basisarbeit nicht machen, dann wird das nichts.
Dann ran an die Arbeit. Ran an die Arbeit direkt am Dienstag. Hab viel Spaß dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge.
Und für alle, die gerade zuhören, ihr könnt uns auch sehen, jetzt neuerdings, auf YouTube. Wir haben das Video der letzten Folge, die 300. Folge, haben wir schon hochgeladen. Ihr könnt sie euch nachträglich noch anschauen, wer es verpasst hat. Und wir werden regelmäßig schöne Videos von unseren Aufnahmen noch reinmachen, sodass ihr uns immer wieder mal da anschauen könnt. Abonniert gerne den Kanal und sagt uns, wie ihr das findet.
Let's go. Schönen Tag.
Ciao, ciao.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.